Also in Baden-Württemberg erleben wir ja jetzt die dankenswerte Situation, dass sie ihre Bemühungen, ich nenne es immer die Bemühungen des norddeutschen Landadels, von Storch und Konsorten, sich ganz die Segel gestrichen haben und sich ja in der Zwischenzeit eher auf Hessen konzentrieren.
Warum Hessen?
Ist eine gute Frage. In Baden-Württemberg sind die hessische Landesregierung aus CDU und Grünen, ist ja jetzt auch auf einem Weg zu einem Aktionsplan gegen Homo- und Transphobie. Und ich denke, nachdem nun in Baden-Württemberg auch der neue Koalitionspartner von uns Grünen ganz klar zu den Entwicklungen steht, die wir in der letzten Koalition eingeleitet haben, fehlt hier in Baden-Württemberg einfach die Grundlage, um noch zu
Naja, aber
demonstrieren.
ich garantiere Ihnen, also in Hessen beißen die sich eben, wenn es darauf ankommt, dann Tarek Al-Wazir auch die Zähne aus.
Ja, natürlich, das ist ja auch gut so. Und ich weiß auch, dass die Wiesbadener Freundinnen und Freunde auch kampfbereit sind.
Ist es nicht so, dass wir hier tatsächlich beobachten können in Kombination, das, was wir eigentlich als Vorbedingung des Rechtsextremismus sehen müssen, nämlich neben den rechten Haltungen in Bezug auf Gesellschaft und Kultur, hier tatsächlich auch ein geschlossenes Weltbild einerseits, eine geschlossene Organisationsstruktur und gleichzeitig die Diskriminierung aller Andersartigen.
In jedem Fall, ich bin immer etwas, ich bin da nicht ganz mehr so konfliktbereit und sage immer rechtsextrem. Ich nenne die Menschen einfach strukturkonservativ, sagt im
Gibt es bei
Prinzip,
den
dass
Grünen aber auch.
wir sind wertkonservativ. Aber wer in der Struktur konservativ ist, wie
Okay.
die Evangelikalen, die ja hier bei uns in Bremen durch den Pietismus auffallen, deren Struktur ist die Heilige Schrift im
Ja,
Wortlaut.
aber Sie haben ja mit denen fast schon täglich, und das muss ja relativ wenig vergnügungssteuerpflichtig gewesen sein, die Veranstaltung. Sie haben dauernd mit denen zu tun gehabt.
Wir haben dauernd mit denen zu tun gehabt.
Woher kommt diese Hysterie? Also ich meine, man kann ja der Meinung sein, dass das nicht in Ordnung ist, wenn dieser Unterricht gemacht wird. Und dann setzt man sich zusammen und redet darüber und hat meinetwegen noch zwei, drei Wissenschaftler im Schlepptau. Aber die drehen ja völlig am Rad, wenn man was anderes sagt.
Ich denke, da ist bei einigen auch viel Angst davor, dabei, dass in ihrem eigenen Umfeld Schleusen aufgehen, die sie möglichst nicht wissen wollen. Wir haben ja hier in Baden-Württemberg auch zum Teil diese Homo-Heiler von Wüstenstrom. Wir haben ja alles Mögliche.
Wie wollen die heil mit Strom stößen oder wie machen die es?
Nein, nein, also mit gesund beten. Und
Ach
wenn
so,
Gott vergibt dir und
Okay.
wenn lang genug gebetet, dann bist du auch nicht mehr schwul oder lesbisch.
Aha.
Oder gar trans.
Also eigentlich mit struktureller Gewalt, weil man ja im sozialen Umfeld dann erwartet, dass die Kids geheilt werden.
Ja, also es ist natürlich, es ist ja furchtbar. Es ist ja für die Eltern dann schon fast eine Strafe
Ja,
Gottes.
ja.
Und daher kommt wohl auch das Weltbild. Und daher kommt auch die Angst der Aufklärung der Kinder. Ich meine, ich sage ja immer mal wieder so flapsig, ich möchte nicht wissen, was für ein Kopfkino bei den Menschen abläuft.
Es gibt ja interessante Untersuchungen darüber, dass der Bestandteil an versteckt Homosexuellen unter denen, die häufig le sind es leider Migranten, aber nicht immer, Schwule in Parks verprügeln, misshandeln, dass viele unter denen nichts anderes bekämpfen als ihre eigenen homosexuellen Anteile.
Das ist mit Sicherheit so.
Mag ja bei manchem Vater auch so ähnlich sein oder mag ja auch die Hysterie der Mutter prägen, die in diesem Zusammenhang lieber nicht daran denken muss, wann sie das letzte Mal mit ihrem Mann Sex hatte.
Das und auch speziell in diesem evangelikalen Bereich, wie viele Lesben und Schwule dazu Therapie ihrer eigenen Homosexualität dann doch geheiratet haben.
Hm.
Also das ist mit Sicherheit unterschwellig auch ein Grund, um hier die Aufklärung nicht zu forcieren.
Wie ist es Ihnen ergangen, direkt im Kontakt mit diesen Gruppen? Gab es über das Normale in bürgerschaftlichen gepflegte, meinetwegen auch diskursive Gespräch, die Debatte hinaus, gab es Gewalt, gab es Gewaltandrohungen? Wie ist man da miteinander umgegangen?
Also sagen wir mal so, jetzt in der aktuellen Diskussion, wie ich sie jetzt seit im Rahmen der Bildungspläne erlebe, habe ich glücklicherweise keine Gewalt, verbale noch physische Gewalt erlebt.
Mhm.
Aber ich hatte ja irgendwann mal vor nicht allzu langen, vielen Jahrzehnten auch mein eigenes Coming Out. Zunächst als transsexuelle Frau und dann als lesbische Frau. Und komme aus Teilen der Familie durchaus auch aus dem Pietismus.
Mhm.
Und da hatte ich dann schon immer wieder zu Hause Briefe mit frommen Traktaten. Lies das oder geh zu dem Prediger, der hilft dir und. Also dieser psychische Druck, den habe ich selber am eigenen Leib auch erlebt.
Ich kenne das ja nur mit Heiligenbildchen.
Ich hatte neulich wieder so eine Diskussion, die Ehe für alle steht im Widerspruch zu der Kirche.
Ach Gott, ja.
Dann habe ich gesagt, da Leute, Moment mal. Also wenn jeder Mensch ein Geschöpf Gottes ist, dann hat er mich ja als lesbische Transfrau erschaffen. Wie kann er mir dann das Glück der Liebe verweigern?
Das ist die klassische Argumentation, klar.
Aber das sind spätestens, wenn Sie so argumentieren.
Dann gehe ich weiter mit den Pinguinen weiter und frage die, ob Pinguine, die schwul sind, dass es ungefähr ein Drittel Sünder sind.
Das sind ja keine Menschen. Die sind ja nicht von Gott zum Abbild von sich selber geschaffen. Das ist ja dann immer wieder der feine Unterschied.
Ja,
also die finden dann immer wieder eine Ausrede für ihre, um ihre Diskriminierung fortzuführen.
Wie viel Einfluss hat eigentlich diese Bewegung der sogenannten, ich sage immer bewusst sogenannten besorgten Eltern, innerhalb der Kirchen selber?
Also wir merken es ja hier in, ich kann jetzt für die Württembergische Landeskirche reden, die ja selber einen hohen Anteil noch an Pietisten hat.
Mhm.
Sie haben zwar in der Landessynode nicht mehr die absolute Mehrheit, aber doch noch die meisten Sitze. Und es ist ganz klar, also die Evangelische Allianz und wie sie sich dann alle unterordnen zwischen Altpietisten etc., die üben natürlich auf ihre Synodalen einen ganz gewaltigen Druck aus. Wir hatten jetzt wieder die Situation bei der Sommersynode vor 3 Wochen, dass die offene Kirche, das sind die Liberaleren, Linksliberalen in und in unserer Kirche, also ja, ich gehöre da auch dazu, dass die eine Aktuelle Stunde gleich nach dem Bundesratsbeschluss beantragt haben, wurde dann einfach abgelehnt, wurde von der Synodalpräsidentin, die von den Pietisten kommt, abgelehnt, ist jetzt kein Thema.
Immerhin.
Und wir haben jetzt auch in Württemberg eine interessante Bewegung, diese Initiative Regenbogen, das sind Gemeinden, die sich per Gemeinderatsbeschluss dazu bekennen, dass bei ihnen in der Gemeinde sowohl lesbische als auch schwule PfarrerInnen mit PartnerInnen im Pfarrhaus leben dürfen.
Ja, es gibt ja auch die Gay-Friendly Hostels, warum auch nicht auch die Gay-Friendly Kirchengemeinden?
Genau, so haben wir, so verstehen wir uns als Initiative Regenbogen.
Aha.
Wir segnen auch jetzt schon, obwohl es noch nicht erlaubt ist. Es wird zwar nicht mehr formell untersagt, offiziell, aber es ist noch nicht erlaubt. Dennoch wird bei uns gesegnet und es läuten vor so einem Segensgottesdienst selbstverständlich auch die Kirchenglocken. Es ist ja für das Paar ein Festgottesdienst und nicht irgend so eine Hinterkammerveranstaltung. Also so weit sind wir schon.